Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ach Kinder, was war das für ein tolles Spiel am vergangenen Wochenende. Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg, die ganze Süd voll gemacht haben. Pufferblöcke kannten wir nicht. 96-Fans nah an den Gästefans, so wie ich gehört habe. Gab es da den einen oder die andere, die sich da ganz in der Nähe der Magdeburger Kurve platziert haben mit ihrer Tageskarte? Und es hat alles nichts genützt und nicht gereicht. 96 verliert 1-2, auch völlig verdient. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi und jetzt beim ersten Teil, wo wir auf das Spiel gegen Magdeburg zurückgucken, begrüße ich an meiner Seite den lieben Chris.
Hallöchen. Ich bin ganz froh, dass wir nicht mehr Quick and Dirty machen, wobei ich glaube, nach dem Spiel, das hätte eine tolle Sendung werden können, wenn wir es getan hätten. Und somit haben sich jetzt die Emotionen ein bisschen gelegt. Man guckt immer noch fragend auf das eine oder andere, worüber wir bestimmt noch reden werden. Aber ich freue mich, in eurer Runde sein zu dürfen.
Und ich freue mich, dass du hier bist. Und du hast recht, Quick and Dirty war eigentlich konzipiert für genau solche Spiele wie das Heimspiel gegen Magdeburg. Und André, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Du hast das live vor Ort im Stadion aus einem komischen Block gesehen. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend, sportfreie Kameraden, ihr Götter des Fußballs. Was, wieso komischer Block? Das war die Westtribüne. Westtribüne WL.
Sagst du nochmal?
Die 10 gab es nicht mehr abgesperrt. Und wir waren also W11, weil ein Kumpel von mir ist großer Magdeburg-Fan, schon seit 35.000 Jahren. Und er hatte quasi geladen zum Spiel und da bin ich natürlich mitgegangen. Habe ihn aber überzeugen können, nicht auf Süd zu gehen, sondern auf West. Ich habe ja gedacht, dass da eine schwarz-weiß-grüne Übermacht herrscht. War nicht so, aber tatsächlich ein Tipp für alle. Ihr wisst das, weil ihr Profis seid, ich nicht. Direkt an der Stadionsporthalle gibt es einen Spanier, die Finca. Und das ist ja Weltklasse, ne? Da kann man direkt vor der Tür parken, wenn man vorher einen Tisch reserviert und ist in 5 Minuten im Stadion. Also, dass ich das erst jetzt erfahre im Jahr 2023, ärgert mich kolossal. Aber ansonsten, das Wetter war herrlich. Drei Tore, es war richtig was geboten.
Das wollte ich gerade sagen, also machen wir gleich, aber ich hoffe, das weißt du erst jetzt, weil du sonst immer natürlich in der Nordkurve gewesen bist, André.
Ja.
Lüge.
Ja, macht nichts, aber wir lassen das ja mal so stehen. Tolle Choreo, ganz im Ernst. Also als ich das Stadion betreten habe und schon gesehen habe, dass da einige Vorbereitungen getroffen waren, weil an den Plätzen waren natürlich die wundervollen, nennt man es Fahnen, aber es waren zumindest Stiele mit farblichen Anhängern, so möchte ich es mal nennen, die auf den Plätzen der Nordkurve bereitgelegt wurden. Und was war das wirklich? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt, warum ich an diesen Choreo-Spendenbecher nicht vorbeigehe, weil das wirklich eine richtig, richtig unfassbar geile Choreo gewesen ist. Also quasi alles bereitet für ein Fußballfest, für den Turnaround. Wir haben gesagt, Regensburg, da haben wir einen Punkt geholt. Das war die 88. Minute. Das war Cedric Teuchert. Das war der Wendepunkt, haben wir im letzten Mal doch noch besprochen. Und
ich möchte dann nicht in dieses Wir integriert werden an der Stelle, bitte.
Ich glaube, das ist. Moment, ich das auch haben nicht. Wir doch.
Doch, also ich habe zwar Kehrtwende gesagt, aber trotzdem, also so viel Optimismus, also war nicht in der Sendung.
Na, wir hatten es gehofft.
Kehrtwende würde ich Chris auch was im Becher werfen.
Ja,
ja. Du den Becher an den Kopf werfen, ja.
Oh, es geht schon wieder gut los. Ihr merkt, wenn Alex Kiene nicht im ersten Teil dabei ist, dann geht es hier wieder drunter und drüber. Na, jedenfalls, also die Choreo war echt wunderbar. In Magdeburg, ja gut, mit Spruchband und irgendwie blauen Shirts und weißen Schals, also langweilig, wie wir es erwartet haben. Unsere Nordkurve wirklich
aber
super.
Hey, aber zumindest ist keine, also blaue Shirts und keine blauen Müllsäcke, das haben wir ja auch schon gesehen.
Das haben wir auch gesehen, da hast du nicht ganz
also es waren noch viele blaue Müllsäcke zu sehen, also ich war näher dran, Freunde, ich habe viele blaue Müllsäcke gesehen.
Gut, aber das war gar nicht unser
Hauptthema. Das waren dann genau die mitgekommen sind.
Das war aber gar nicht unser Hauptthema. So, und dann ging das Spiel los und Hannover 96 startete mal wieder in einer veränderten Startaufstellung. Der Trainer versucht also viel. 4-2-2-2 wurde uns erklärt, nannte sich das, was wir da als taktische Grundordnung auf den Rasen gebracht haben. Ich will es vorwegnehmen, André, diesmal mache ich das wie du. Die ersten 20 Minuten hatten wir, ich glaube, 20% Ballbesitz und Magdeburg rannte das ein oder andere Mal auf unser Tor. Und ich habe auf Twitter gelesen, liebe Grüße übrigens an Niemals allein. Da wurde nämlich analysiert, wenn das so weitergeht, dann kriegen wir die Hütte voll. Das war ein fürchterlicher Beginn. André.
Ja, was soll ich dir sagen? Ja. Soll ich denn hier beginnen? Die haben uns komplett hergespielt. Die haben uns von der ersten Minute an hat Magdeburg uns komplett hergespielt. Und das Schlimme ist, zwar hatte ja Alex Kiene im letzten Podcast erklärt, wo die Stärken von Magdeburg sind, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass er macht das ja auch bei jedem Gegner, der findet ja immer irgendwo eine Stärke, das ist ja auch nett, aber Magdeburg, Aufsteiger, ja, wirklich keine gute Saison bis jetzt gespielt. Der beste Spieler war Condé und Attic. Ey, Freunde der Nacht, Condé und Attic. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und in der zweiten Halbzeit noch dieser kleine Fummeljapaner da und so. Ey, wirklich. Und dann spielen die uns so her und wir haben keinerlei Gegenwehr. Und als ob das eine Offenbarung gewesen ist. Wir wussten alle wussten, außer die Elf auf dem Platz, alle wussten, wie Magdeburg spielen wird. Jeder einzelne Zuschauer, bundesweit möchte ich sagen, wusste, wie Magdeburg spielen wird. Die können nur eine Sache. Und dann mit dieser einen Sache auswärts für uns zu Hause, zaubern die uns da so weg vom Parkett. Mhm. Ey, das Beste in der ersten Halbzeit war der Pausenstand.
Ja, aber Chris, jetzt hat André schon einen kleinen Abriss gemacht. Ich muss aber sagen, dass, na klar, die ersten 20 Minuten, die waren eine reine Katastrophe. Man musste eigentlich nur darauf warten, dass das 0-1, 0-2, 0-3 fällt. Chancen waren auch da, aber dann gibt es ja eine gute Möglichkeit, in der, ich meine, es war die 21. Minute, ein Distanzschuss und das war so ein bisschen wie der Wendepunkt in der ersten Halbzeit und danach hat 96 dann schon, jetzt ich sag mal, nicht dominant gespielt und war auch nicht drückend überlegen, aber konnte zumindest die Lücke zwischen Ballbesitz Magdeburg und Ballbesitz 96 ein wenig schließen. Und ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. War ich da der Einzige oder warst du da bei mir, Chris?
Also 96 hat es ab der 20. Minute geschafft, nicht mehr ganz so hilflos auszusehen, wie es in den ersten 20 Minuten ausgesehen hat. Wir haben uns ja unterhalten in unserer Gruppe und Hannover hat in den ersten 20 Minuten definitiv gebettelt, den Rückstand und ich glaube, wenn wir früh in Rückstand gegangen wären zu diesem Zeitpunkt, dann wäre das Ganze auch noch deutlich schlimmer ausgegangen, als es letztendlich passiert ist. Ich kann mich an diesen Schuss, den du jetzt thematisierst, nicht erinnern, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir in der zweiten Hälfte ersten Halbzeit auch mal Offensivaktionen hatten, auch mal den Ball aufs Tor gebracht haben und zumindest ein bisschen sortierter und strukturierter gewirkt haben. Aber mehr möchte ich dieser Mannschaft in der Situation auch nicht zusprechen. Das Ergebnis war zum Halbzeitstand befriedigend.
Gut, also dann bin ich tatsächlich der Einzige, der dann so einen kleinen Wendepunkt gesehen hat nach 20 Minuten. Was ich aber gesehen habe, André, und wir haben darüber auch gesprochen, dass wir jetzt den Meisterrasen haben. Wir haben den Rasen vom FC Bayern München, unter anderem vom FC Bayern München. Wir haben den Rasenanbieter gewechselt, weil es in der Hinrunde sehr oft vorgekommen ist, dass unsere Spieler ausgerutscht sind. einfach mal eben so ausgerutscht. Jetzt haben wir also den Meisterrasen und ich erinnere mich da an eine Szene von Maximilian Bayer, auch in der ersten Halbzeit, im 16er, relativ zentral und er rutscht weg und im Fallen bringt er den Ball dann halt eben nur auf den Keeper von Magdeburg. André, ist der Zeugwart einfach blind oder haben wir vielleicht doch beim falschen Rasenanbieter bestellt?
Nein, das möchte ich auflösen. Das siehst du völlig falsch, also wirklich jetzt ernsthaft völlig falsch, aber bevor ich dir das erkläre, warum, wollte ich nochmal in die legendäre 20. Minute gehen. Ich wette nicht, ich bin keiner, der auf Sportwetten macht oder sonst was. Als in der 20. Minute Kunze gelb gesehen hat, wusste jeder im Stadion, wirklich jeder,
ja, die der 19.
Das Spiel, ne? Nicht beenden.
19.
Ja, sogar, 19. Ich, ist mir, ne? Egal. Also ja, auf jeden Fall. Aber jeder wusste, der wird das Spiel nicht beenden, der muss ausgewechselt werden. Aber wir greifen ja nicht vor. So, jetzt zum
Rasen. Ja, aber liebe HörerInnen, das ist André, ne? Da kriegt eine Frage gestellt und antwortet ganz anders, ja? Das ist großartig.
Ja, aber, ja, aber jetzt zum Rasen, pass auf. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie, aber ich glaube, da ist was dran. Auf der Südseite des Stadions, also vor der Südkurve quasi, war Schatten. Und es war ja ein sehr, sehr sonniger Tag, aber es war sehr, sehr kalt, oder was heißt kalt, aber es war frisch. In der Sonne war schön. Ich glaube, dass der schattige Teil des Niedersachsenstadions noch so leicht, ich sag mal, angefroren war oder was weiß ich nicht was. Der sonnige Teil, also sprich die Hälfte von 96, war relativ gut. Denn ausgerutscht, ja, Maxi Bayer bei der einen Chance, wo Köhn reinflankt, richtig, ja, das war ärgerlich, aber Magdeburg-Spieler, die sind ja reihenweise umgefallen in der eigenen Hälfte beim Spielaufbau. Die haben sich bestimmt, wir haben mitgezählt, 10, 15 Mal ist da einer ausgerutscht. Das war wirklich völlig abenteuerlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir haben sogar gespöttelt, ob Meister Propper der neue Rasensponsor ist. Ja? Das ist wirklich, wirklich katastrophal. Aber, und das ist eben mein Problem, was ich damit habe, wenn man das merkt, und das hat jeder im Stadion gesehen, wirklich jeder, ich verstehe nicht, warum die Schuhe nicht gewechselt werden, zumindest mal in der Halbzeitpause, wenn es ja den Seitenwechsel gibt und unsere Mannschaft dann quasi in der, ich sage jetzt mal, ein bisschen frostigeren Hälfte des Rasens spielt. Und jetzt will ich wieder nicht vorgreifen, aber es kommt ja noch eine Szene, die wirst du ja gleich beschreiben, wo dieses Ausrutschen ja durchaus auch teuer geworden ist. Und ja, ärgerlich ist, dass die Mannschaft nicht verstanden hat, Magdeburg anzupressen in der ersten Halbzeit, obwohl die so schlüpfrig da hinten am Rumrutschen waren. Da hätte ich mir mehr Druck gewünscht und da hätten wir auch sicherlich mehr Chancen kreieren können. Aber das ist ja diese Spielintelligenz, die ich seit Wochen vermisse, dass man mal adäquat auf eine Situation reagiert und mal so ein bisschen Fußballhören anschaltet. Aber das fehlt im Moment leider total.
Das fehlt total, da hast du auch völlig recht und ich bin tatsächlich irritiert. Es gab dann auch Presseberichterstattungen, wo gesagt wurde, wir kriegen irgendwie die Feuchtigkeit nicht aus dem Rasen. Ja gut, wenn ihr halt sprengt vor dem Spiel, ist halt auch schwierig, die Feuchtigkeit da irgendwie aus dem Rasen zu kriegen. Aber gut, das mag ein anderes Thema sein. Wir sind dann aber, da seid ihr beide ja der Meinung, mit einem, das Positivste an der ersten Hälfte war das Ergebnis zur Pause. Dann kommen wir aus der Pause und denken, so jetzt geht's, also ich dachte zumindest, so jetzt geht's weiter, jetzt halten wir das Heft des Handelns in der Hand und dann ist, ich weiß nicht, sind 3 Minuten gespielt, ich bin gar nicht sicher und es stehen ganz, ganz viele Menschen in unserem Strafraum und ich auf der Nord kann auf der Süd, also das Tor auf der Südseite nur schlecht sehen, nur ich sehe nur ganz viele Menschen und plötzlich sehe ich jubelnde Magdeburger. André, du warst näher dran. Was ist denn bitte da passiert? Du hast Ito schon angesprochen. Was ist denn da passiert?
Genau, also das Tor ist ja in der 48. Minute gefallen. So, aber in der 46. Minute vor Wiederanpfiff passiert ja das Entscheidende. Nämlich Checker, ein türkischstämmiger oder albanischstämmiger Spieler, der technisch zwar versiert ist, aber körperlich eine völlige Wurst, der schon in der dritten Liga keine Schnitte gesehen hat, wird ausgewechselt und Ito kommt. Ito ja auch bekannt, damals Hamburg und so weiter. Und der kann eine Sache. Der kann wirklich, also wenn überhaupt, aber der kann eine Sache, das ist fummeln, sich da irgendwie durchfummeln, irgendwie durchwursteln. Und was macht er? Er fummelt und wurstelt sich da ein zur Rande auf der linken, also der linken Angriffsseite, unsere rechte Abwehrseite und stokelt irgendwie, weil wir es nicht verteidigt bekommen, den Ball in die Mitte oder ein Attic einfach nur, nicht mal kräftig, aber einfach nur so einschiebt oder so einnetzt, eindrückt. Und ganz ehrlich, das war so typisch und das Problem war, das kann ja alles mal passieren. Ich habe übrigens gedacht, das wäre abseits, aber war es offensichtlich nicht. Aber das Schlimme ist, das war die Blaupause für den Rest der Halbzeit. Gefühlt, und Ito hat noch einige Dinger dann verfummelt, gefühlt haben die das noch 5-6 Mal in der zweiten Halbzeit exakt so gemacht und wir waren maximal hilflos. Maximal hilflos. Wir waren voll nicht darauf eingestellt. Und das ist etwas, das kann ich nicht verstehen. Ich will jetzt hier keinen Abriss machen, aber ganz ehrlich, ich bin wirklich sprachlos. Sprachlos.
Okay, okay. Chris, und es ging dann auch nicht viel besser weiter. Ja, also wir kriegen noch ein zweites Gegentor, wir kriegen eine rote Karte. Und André hat es angesprochen, es war eigentlich in der 19. Minute, als Fabian Kunze gelb gesehen hat, schon klar, dass Kunze die 90. Minute nicht erleben wird. Unser Trainer hat nicht reagiert und Fabian Kunze macht dann, ich weiß, 60. Minute, so um die 60. Minute herum, eine fatale Grätsche im Mittelfeld, trifft den Gegner und kriegt ganz klar gelb und damit gelb-rot und ärgert sich dann aber auch, schmeißt Flaschen, habe ich gesehen, auf den Trainer. Na gut, das jetzt übertreibe ich vielleicht, aber schmeißt eine Flasche irgendwie in Richtung Spielertunnel, tritt dann auch gegen. Chris, aber also, wessen Fehler ist das jetzt? Klar, das Foul darf Kunze so nicht passieren, aber wir kennen Fabian Kunze. Kartenkönig in der zweiten Liga, wir wussten auch vorher schon bei Arminia, er sammelt gelbe Karten, jetzt nicht ganz so viele wie bei uns vorher. Der Trainer hat nach dem Spiel gesagt, ja, da ich muss aber erwarten können, dass ein Spieler auch mal 70 Minuten ohne gelbe Karte auskommt. Ist das der richtige Ansatz? Ja, aber das ist ja
Blödsinn. Also, ja, okay. Ich sag mal, das ist ja Blödsinn, weil der Spielertyp Kunze ist ja bekannt. Und es ist ja nicht so, dass er jetzt in dieser Saison bei uns angefangen hat, über seine Körperlichkeit im Mittelfeld auch mal die ein oder andere gelbe Karte zu sammeln. Das hat er bei Bielefeld schon gemacht. Das ist bekannt. Und wenn jemand so früh gelb kriegt, ist das immer ein Risiko, ein hohes Risiko, weil man davon ausgehen muss, dass er im weiteren Spielverlauf wieder in einen Zweikampf kommt und dann eventuell auch mal mit Gelb-Rot vom Platz geht. Was mich viel mehr ärgert und was mich am meisten ankotzt, ist, dass sie das hier anscheinend überhaupt gar nicht ins Spiel bringt, ist die Linie des Schiedsrichters. Weil natürlich ist das ein Zweikampf, ein Einsteigen, was man nicht machen soll, wenn man vorverwarnt ist. Aber was Herr Elfadli, der Sechser von Magdeburg, wenige Minuten zuvor im Mittelfeld macht, habe ich beim Eishockey schon lange nicht mehr gesehen.
Du meinst dieser Check?
Das war ein Bodycheck vom Allerfeinsten und dieser Spieler war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verwarnt und es wurde faul gepfiffen, also es ist nicht so, dass das nicht gesehen wurde und wenn das keine gelbe Karte ist, dann müssen wir uns wiederum auch nicht über Kunze unterhalten und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen er sich darüber aufgeregt hat, nämlich über die Linie des Schiedsrichters, dass er gesagt hat, okay, wieso wechselst du in deinem Maßstab der Bewertung? Und das kann ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen. Fehlt mir 99 Cent zum Euro. Tut mir leid.
Ja, ist okay. Macht ja nichts. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Kleingeld, das ich dir dann ausborgen kann. Aber halten wir fest, also nach der gelb-roten Karte, und das ist ja das Verrückte, es gab eine Umstellung, natürlich auch taktische Umstellung, es gab Wechsel, aber nach der gelb-roten Karte habe ich gedacht, das war es jetzt für immer. Also jetzt kriegen wir richtig die Bude voll. Aber das Gegenteil ist passiert. Also die Mannschaft zeigt Charakter, nachdem sie dezimiert und geschwächt ist. Sie liegt 0-2 hinten. André, müssen wir also nicht dann vielleicht sogar sagen...
Na Moment, also erstmal kriegen wir direkt 7 Minuten nach der gelb-roten Karte das 2-0.
Kriegen wir.
Da haben sie uns auch auf dem Bierdeckel einen Knoten in die Beine gespielt. Das haben muss man auch uns? Ganz klar so sagen.
Ja, ja, aber danach. Es gibt Wechsel. Wir stellen um. Und wir spielen plötzlich besser. Also André, ganz klar dich gefragt. Ist das nicht etwas, woran wir uns aufrichten können? Ist das nicht etwas, wo wir sagen können, okay, die Mannschaft hat dann wirklich alles versucht. Schaub hat das 1-2 geschossen, hat noch Chancen zum 2-2. Wir werfen wirklich alles nach vorne. Oder ist das viel zu schön gesehen? Ja, nein, sagst du schon? Ja.
Nein. Also bei aller Liebe und allem Respekt, ich weiß, was du hier versuchst, ja. Aber ey, ganz ehrlich, leider heute erkrankt, aber da kannst du Dennis und seine 5 guten Pässe mal fragen, was da so los war. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe nach der roten Karte keine bessere Mannschaft gesehen. Ich habe nur eine Mannschaft gesehen, der man, weil sie eben eine rote Karte hat, weniger Vorwürfe macht. Aber ganz ehrlich, Magdeburg hätte nach dem 2-0 hätten die das 3-0, das 4-0, das 5-0 machen müssen. Was die da liegen gelassen haben, was die da an Kontern verkackt haben, das war ja unfassbar. Ja. Und immer wieder, und ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, ich habe, glaube ich, der Fummel-Japaner gesagt, ich möchte das bitte als umgedeutet wissen, als quirliger Japaner. Der Typ ist, wie gesagt, gefühlt 1,60 groß.
Und aber können wir die Nationalität weglassen? Also können wir irgendwas sagen, der quirlige Offensivspieler?
Japaner deswegen, weil er ja gegen unseren Japaner gespielt hat, dann zumindest ab der 60. Minute kam ja Sei Moroya, da habe ich ja gehofft, okay, der ist da überfordert, aber vielleicht kennt der Moroya ja den aufgrund von was weiß ich nicht was oder hat ein paar Tapes von dem gesehen, der kommt mit dem besser klar, weil Moroya ja vom Spielertyp, vom Körper her auch ähnlich ist, aber auch Moroya wurde, du hast Bierdeckel gesagt, Chris, auch der wurde ja auf dem Bierdeckel ausgetanzt und ganz ehrlich, es tut mir leid, ja, wir hatten in der ersten Halbzeit und ja, wir hatten in der zweiten Halbzeit durchaus Chancen, um dieses Spiel ein 1-1 oder ein 2-2 draus zu machen. Absolut. Wir müssen dieses Spiel nicht verlieren. Aber Magdeburg hätte uns auch richtig 3, 4, 5 Buden einschenken. Nicht nur können, aus meiner Sicht müssen. Am Ende geht der Sieg für Magdeburg vollkommen in Ordnung und wir hatten gute Chancen, ja. Aber wenn du sagst, da gibt es irgendwas, worauf man sich aufrichten kann. Das Einzige, und ich weiß, ihr könnt mir schon wieder böse DMs schicken, das Einzige, worauf sich diese Mannschaft noch aufrichten kann, ist Hendrik Weidand. Der kommt rein und es ist wie immer, es geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, es passieren nochmal Dinge, ein bisschen Glaube kommt zurück. Also nochmal, der ist nicht gut und der ist auch nicht, er muss auch seine Tore machen, wir wissen es alle, aber solche Typen brauchen wir. Wir brauchen diese, ich will nicht sagen Mentalitätsspieler, aber diese Typen, die vielleicht technisch limitiert sind, aber alles reinwerfen, alles geben und alles versuchen. Und das fehlt mir bei der Mannschaft aktuell an vielen Punkten. Ein Maxi Bayer leistet das im Moment überhaupt nicht. Ein Kerl
Ja, okay, aber machen wir keinen Abriss. Spar den Abriss, bis wir über Fürth gesprochen haben. Ich denke, also klar ist, dass 1-2 geht in Ordnung, André, du hast es gerade, deswegen habe ich dich das auch gefragt. Du hast gerade gesagt, dass das Spiel eben nicht dann doch hinten raus was war, woran man sich aufrichten kann, weil vielleicht auch viel am Magdeburg lag und wenig an uns, dass es nochmal eng wurde. Und ich finde auch, dass wir hatten noch massig Zeit nach dem 1-2 und so eine richtige Chance. Klar, Schaub hat kurz danach nochmal eine, aber das letzte Aufbäumen habe ich auch vermisst. Aber Haken dran, 96, also mit dem perfekten Fehlstart, wenn man perfekt sagen kann. 5 Spiele in der Rückrunde sind gespielt. 1 Punkt ist geholt. Das ist natürlich, nicht wegen Aufstieg, aber das ist natürlich für Hannover 96 massiv zu wenig. Und jetzt gucken wir doch bitte voraus auf das nächste Spiel auswärts bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts auf Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und ich darf begrüßen, jetzt nachdem wir über Magdeburg gesprochen haben, unseren VMW-Podtrainer Alexander Kiene. Guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend in die Runde. Hallo zusammen.
Ich grüße dich, Alex. Ich hoffe, dass du das Spiel gegen Magdeburg gut verdaut hast.
Das habe ich.
Ja, gut. Und ich hoffe auch, dass du uns so ein bisschen Positivität geben kannst für die kommende Aufgabe bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Aber wir gucken erstmal, Alex, die Ausgangssituation. Fürth Absteiger, eine richtig schlechte Rückrunde, Trainerwechsel. Vielleicht so ein kleiner Turnaround. Sie sind nicht mehr auf den direkten Abstiegsplätzen. Was kannst du uns über die Ausgangssituation vor dem Duell sagen?
Ja, wenn man jetzt erstmal die aktuelle Tabellenkonstellation betrachtet, dann trifft der Tabellenelfte auf den Tabellenneunten. Also ja, so ein Mittelfeldduell würde man sagen. Beide Mannschaften trennen momentan 3 Punkte und 7 Tore. Das heißt, Greuther Fürth hätte die Möglichkeit, mit dem Sieg über 96 punktemäßig gleichzuziehen. Du hast natürlich recht, der Saisonstart von Greuther Fürth ist absolut in die Hose gegangen. Deshalb gab es ja schon auch nach 13 Spielen einen Trainerwechsel. Insgesamt denke ich, dass Fürth sich auch den Start jetzt ins neue Jahr 2023 ein bisschen erfolgreicher vorgestellt hat, weil sie aus den bisherigen 5 Spielen nur 6 Punkte geholt haben. Auffällig ist dabei, sie haben natürlich die beiden Heimspiele gewonnen, unter anderem das für das Umfeld und für die Fans wichtige Derby gegen den Club aus Nürnberg und auch das Heimspiel gegen Düsseldorf. Sie haben auf der anderen Seite aber auch 3 Auswärtsspiele verloren. In Kiel, in Karlsruhe und auch zuletzt in Kaiserslautern. Und insgesamt ist da schon auch eine klare Tendenz im gesamten Saisonverlauf erkennbar, weil sie haben von den 26 Punkten insgesamt 20 zu Hause geholt. Das sollte Warnung genug für 96 sein. Fakt ist, dass Greuther Fürth seit August zu Hause ungeschlagen ist. Die letzte Heimniederlage datiert aus dem August im Heimspiel gegen Kaiserslautern. Gerade auch zuletzt haben sie alle ihre Heimspiele gewonnen. Und ja, von daher darf man da auch insgesamt für 96 einen heißen Tanz erwarten. Ich finde auch, wie ich es gerade schon angesprochen habe, dass die Entwicklung seit dem Trainerwechsel ja deutlich nach vorne geht. Wir hatten es gerade schon gesagt, der Saisonbeginn war nicht erfolgreich unter Marc Schneider. Und Alex Zorniger hat dann die Mannschaft hier am 14. Spieltag übernommen. Seither insgesamt eine positive Bilanz vorzuweisen. Man ist sogar in den restlichen Spielen 22 ungeschlagen geblieben. Und ich finde auch, dass er es geschafft hat, ja, die Defensive zu stabilisieren, auch insgesamt effizienter in der Offensive zu sein. Ja, sodass die Mannschaft insgesamt einen durchaus erfolgreicheren Weg eingeschlagen hat. Und trotzdem, ja, müssen sie weiter auch punkten, um nicht wieder unten reinzurutschen, sondern um einfach insgesamt auch die Saison stabil zu Ende zu spielen. Und dafür wird das Heimspiel gegen 96 natürlich auch wichtig sein. Für mich, vielleicht abschließend noch dazu, ist dieser vierte Weg immer ja, mit von meiner Wertschätzung geprägt, weil ich sage, dass der Verein eigentlich immer aus den Möglichkeiten viel gemacht hat in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Man denkt natürlich immer an die beiden Bundesliga-Aufstiege zurück, 2012 und 2021. Fakt ist einfach, dass sie ja mit weniger Budget auskommen müssen als viele andere Traditionsvereine in der zweiten Liga, auch als der große Rivale aus Nürnberg. Aber sie schaffen es trotzdem mit einer relativ klugen Transferstrategie. Da sind sicherlich Geschäftsführer Sport, Rashid Azouzi, aber auch ja, die Scouting- und Kaderplaner, um den Ex-96er Sergio Pinto und Max Löbbert auch zu nennen. Also sie schaffen es mit einer klugen Transferstrategie, immer wieder junge Spieler auch nach Fürth zu holen, die dann zu entwickeln. Und ja, dann gehen sie meistens auch wieder weg. Ich denke da an Anton Stach, auch an Paul Seguin oder unseren Sebi Ernst. Und ich finde, dass sie auch jetzt wieder sehr spannende junge Spieler im Kader haben, mit Amindo Sieb, mit Marco John, um nur einige zu nennen. Also das ist schon ein klarer Weg, den Fürth geht. Und ich bin gespannt, wie das dann auch gerade mit Trainer Zorniger weitergeht, der sicherlich auch ambitioniert gerade in der nächsten Saison versuchen wird, Fürth wieder weiter nach oben in der zweiten Liga zu schieben.
Das ist alles jetzt nicht ganz so viel Boden, auf dem Hoffnung entstehen kann für Hannover 96, möchte ich mal vorsichtig sagen. Du hast es gerade sehr positiv beschrieben, Rashid Azouzi, Sergio da Silva Pinto, Alex Zorniger, die jungen Spieler in der Mannschaft. Aber was sind denn diese jungen Spieler? Oder kannst du mir sagen, Alex, was ist so die taktische Ausrichtung? Wie spielt Fürth gerne? Worauf müssen wir uns da taktisch einstellen?
Ich finde, dass sich die Herangehensweise seit dem Trainerwechsel von Marc Schneider zu Alex Zorniger schon auch ein Stück weit verändert hat. Ich meine, wir können uns noch gut an das Hinspiel erinnern, welches 96 2-1 gewonnen hat. Ja, Fürth hat unter Schneider sehr viel auf Ballbesitz Wert gelegt. Sie haben durchaus auch viele Chancen kreiert, waren aber in der Offensive häufig wenig effizient. Und sie waren auf der anderen Seite trotzdem auch anfällig in der Defensive. Und deswegen haben sie sich nach 13 Spielen auch auf einem Abstiegsplatz wiedergefunden, auch nur einen Sieg erreicht. Und Zorniger hat es jetzt geschafft, aus meiner Sicht ja eine gute Mischung aus physischen Spielern, aber auch guten Zockern, guten Fußballern auf den Platz zu bringen. Sie haben auch eine relativ gute Hierarchie hinbekommen, ja, zwischen erfahrenen Spielern wie Griesbeck, wie Hergota und auch jungen Talenten wie Sieb, wie Ache. Also da ist schon ein Stück weit was entstanden. Zorniger hat auch das System umgestellt. Er ist auf eine Dreier- respektive Fünferkette gegangen. Das heißt, das ist schon ja, ein 3-5-2 respektive 5-3-2, wo es ja, für ihn vor allem erstmal darum ging, Stabilität in die Truppe reinzubekommen. Trotzdem agieren sie gerade auch zu Hause sehr mutig, attackieren auch den Gegner. Da merkt man schon, dass Zorniger auch ein Stück weit geprägt von der RB-Schule ist, wo er ja auch als Trainer in Leipzig tätig war. Und deswegen glaube ich, dass wir von Fürth sicherlich keinen Ballbesitzfußball à la Magdeburg erleben können, sondern das ist eine Mannschaft, die ja kompakt und gut gegen den Ball arbeiten wird. Sie haben auch in einigen Heimspielen zu Null gespielt, also die Spiele dann mit 1-0 gewonnen. Das ist die Basis, mit der Zorniger arbeitet. Und im eigenen Ballbesitz versuchen sie schon sehr zielgerichtet und schnell in die Tiefe zu kommen. Also sie werden nicht hinten heraus sich immer wieder rauskombinieren wollen, wie es Magdeburg gemacht hat, sondern sie werden schon auch versuchen, schnell über die Dreierkette dann auch in die Tiefe zu kommen. Und Zorniger setzt ganz klar, seitdem er da ist, auf ein eingespieltes System. Sie haben immer das gleiche System gespielt und auch eine relativ eingespielte Elf. Natürlich gibt es immer mal 2, 3 Vakanzen oder Veränderungen aufgrund von Verletzungen oder Sperren. Aber das Personal, was wir im Herbst gesehen haben, ist jetzt nach wie vor in groben Zügen auf dem Platz. Und das merkt man einfach, dass die Mannschaft schon auch sich klare Abläufe erarbeitet hat. Und 96 muss sich, denke ich, auf 2 Kernelemente vorbereiten. Das eine ist, Fürth wird zu Hause versuchen, aus der Kompaktheit immer wieder rauszustechen, auch 96 zu attackieren, über die Stürmer, auch über vorwärts verteidigende Mittelfeldspieler. Sie werden Druck aufbauen, immer wieder auch mit 4 bis 5 Spielern versuchen, 96 zu jagen, gerade auch in der 96-Hälfte. Sie werden auch ein sehr aktives Gegenpressing spielen. Das hat sie in den Heimspielen immer ausgezeichnet. Und zum anderen werden sie versuchen, im eigenen Ballbesitz, und das ist so das zweite Element, dass sie über die Dreierkette aufbauen wollen und über Ballbesitz erstmal die Tiefe vorbereiten. Aber dann geht es relativ schnell nach vorne, über viele vertikale Bälle, auf eine der beiden Spitzen, auf Hergota, der sich immer wieder auch im Zehnerraum aufhält. Und dann versuchen sie über Steil-Klatsch-Aktionen schnell in die Tiefe zu kommen. Und sie versuchen, das ist so das zweite im Aufbauspiel, sie versuchen über gute Spielverlagerungen immer wieder auf die ballferne Seite zu kommen. Da ist insbesondere Haddadi zu nennen, der einen sehr guten diagonalen Ball hat. Und dann versuchen sie über die Flügel das Spiel nach vorne zielstrebig fortzusetzen und insgesamt auch über hohe Außenverteidiger und viele Flankenläufe hinter die gegnerische Linie zu kommen, um dann die Box zu bedienen. Ja, und dann haben sie vorne Spieler wie Hergota, wie Sieb, wie Ache, die lauern und die versuchen dann die entsprechenden Zuspiele in die Box zu verwerten. Zorniger setzt auch sehr viel auf die Umschaltprozesse, sowohl im Gegenpressing als auch dann im Umschalten nach vorne. Da haben sie Qualitäten, deswegen 96 sollte es schon vermeiden, Ballverluste im Zentrum zu haben, weil dann schafft es Fürth auch gerade zu Hause, diese Räume zu nutzen, um Spiele auch auf die eigene Seite zu ziehen.
Ja,
frag bitte Alex einmal, ob er auch irgendwas hat, was uns Hoffnung machen könnte.
Ja, André, nee, ich wollte dich gerade fragen. Was uns Hoffnung macht. Ja, nein, ich wollte dich gerade fragen, André, ob du nicht Alex, antworte gerne, ja.
Ja, also um auf André zu antworten, es gibt schon Dinge, die 96 machen kann. Also es war schon auffällig jetzt auch bei Fürth zum einen, dass sie Probleme im Ballbesitz hatten. Wenn du es wirklich geschafft hast, sehr kompakt und aggressiv zu stehen und zu verteidigen. Kaiserslautern hat das letzte Woche sehr gut vorgemacht. Die waren unglaublich gut in den Abständen, in den Linien, das, was wir von Kaiserslautern auch kennen. Und sie haben es immer wieder geschafft, dann auch zielgerichtet die Dreierkettenspieler und auch die Sechser zu attackieren. Und dann haben sie schon auch viele Fehler von Fürth im Aufbau provoziert. Also du kannst das schon schaffen, weil ich glaube schon, dass Fürth Probleme kriegen kann, wenn du, wie gesagt, die Räume sehr, sehr eng hältst, wenn du intensiv und aggressiv in den entsprechenden Zonen presst. Und das andere ist, nach wie vor führt es eine Mannschaft, die sich zwar unter Zorniger im Offensivspiel deutlich verbessert hat, aber sie haben trotzdem bislang nur 28 Tore geschossen. Also da fehlt für mich ein Stück weit trotzdem auch die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Sie haben nicht den klassischen Torjäger oder auch den klassischen Mittelstürmer in den eigenen Reihen. Sie versuchen das so ein bisschen zu verteilen. Herr Gutter hat 7 Tore gemacht, Sieb hat Tore gemacht, Ache hat Tore gemacht. Also sie haben schon Spieler, die Torgefahr heraufbeschwören können, aber ich finde schon, und das sieht man auch anhand der Tore, die geschossen wurden, auch anhand der Spiele, es ist jetzt keine Mannschaft, die offensiv ein Feuerwerk abbrennt und unglaublich effizient ist. Also nochmal, da sind schon Dinge, die du nutzen kannst, auch Räume, die du bespielen kannst. Aber das wird schon für mich ein schweres Auswärtsspiel für 96, wo du auch von der ersten Minute an auf jeden Fall dagegen halten musst.
André, dann holen wir dich nochmal rein. Du hast ja vor, lass es 2-3 Jahren gewesen sein, wo du Fürth mal als Thekentruppe bezeichnet hast. Da musst du jetzt durch. Danach sind sie aufgestiegen. Glaubst du, nach dem, was Alex gerade gesagt hat, es war viel Positives dabei, dass Fürth auch jetzt noch diese Thekentruppe ist, die wir damals schon nicht schlagen konnten? Oder glaubst du, da ist Raum für uns?
An dieser Stelle würde ich gerne, dass wir 2 Podcasts ausspielen. Den einen, den nur Danny kriegt, wo ich weiterhin auf der Thekentruppe rumhacke. Und der andere, den der Rest hören kann, wo ich wirklich ein bisschen Kreide fressen muss. Das, was Alex gesagt hat, trifft es, glaube ich, ganz gut. Er sagte, die machen viel, viel richtig und aus ihren Möglichkeiten relativ viel. Und das muss man ihnen einfach zugutehalten. Mein Satz der Thekentruppe war ja, dass ich glaube, dass eigentlich die Möglichkeiten bei Hannover 96 viel, viel größer sein müssten, um dann eben auch so eine Mannschaft wie Fürth eigentlich immer unter Kontrolle zu haben. Einzelne Spiele mal als Ausnahme gesehen. Aber alles das, was Alex gerade erzählt hat, klingt doch eigentlich wie die Version von Hannover 96, die wir sein wollten vor Beginn der Saison, ist aber irgendwie nicht sind. Und es klingt, und das macht mir eben wenig Hoffnung, es klingt exakt wie das Kryptonit für das aktuelle Hannover 96. Alles das, was er gerade aufgezählt hat, da schlackerten mir die Ohren, weil das genau die Problemzonen sind, überspielen an die Grundlinie, reinflanken, verschiedene Stürmer, die da reinwursteln können und so weiter. Die Effektivität, ja, die brauchen nicht viele Tore. Aber wenn sie mal ein Tor machen, dann gewinnen die ja auch meist. Also gegen Hamburg 1-0 gewonnen, gegen Nürnberg 1-0 gewonnen, gegen Düsseldorf brauchten sie mal 2 Tore. Das heißt, die sind effektiv im Sinne von, die brauchen wenig Tore für viele Punkte. Also die kommen jetzt gerade ein bisschen zur Unzeit, finde ich, für uns. Aber wir können uns den Gegner ja nicht aussuchen. Von daher hauen wir die halt 4-0 weg.
So, von daher hauen wir halt die halt 4-0 weg. Und Alex, kannst du mir vielleicht sagen, welche 11 Spieler von Fürth mutmaßlich verhindern wollen werden, dass wir da 4-0 auswärts gewinnen?
Ja, also ich glaube, dass es wenig Veränderungen bei Alex Zorniger geben wird. Natürlich, eine Veränderung ist klar. Asta hat letzte Woche gelb-rot gesehen gegen Kaiserslautern. Das ist der Rechtsverteidiger, da wird es logischerweise eine Änderung geben müssen. Die Frage ist auch, ob Spieler wie Marco John und Max Christiansen zurückkommen. Die waren zuletzt verletzt bzw. auch gelb gesperrt. Bei Christiansen habe ich gelesen, dass der wieder trainiert hat. Der wird wahrscheinlich dann wieder auflaufen. Bei John muss man das abwarten. Aber grundsätzlich ist das schon das, was wir Sonntag von Fürth erwarten können, was Zorniger auch die ganze Zeit gemacht hat. Also dieses eingespielte System, 3-5-2, weniger Veränderungen in der Startelf. Ich erwarte Andreas Linde im Tor. Ein Rückhalt für die Truppe, sehr erfahren, sehr solide, bisher im bisherigen Saisonverlauf. Ich erwarte da vorne 3er-Kette mit Damian Michalski im Zentrum. Für mich ein Königstransfer, für mich auch ein Spieler, den wir noch in der Bundesliga sehen werden. Der ist aus Polen von Wisla Plock geholt worden. Also muss man sagen, auch ein sehr gutes Scouting. Ich finde ihn sehr stark, weil er zum einen der defensive Stabilität gegeben hat, hinten auch den Laden organisiert. Und zum anderen hat er jetzt auch schon 4 Tore bei eigenen Standards erzielt. Also das ist schon ein wichtiger Pol hinten in der Dreierkette. Daneben wahrscheinlich die beiden erfahrenen Griesbeck und Haddadi.
Mach es nicht, Tobi.
Na, so und unterschiedliche Typen. Griesbeck, eher so dieser typische, robuste, physische Innenverteidiger, kann auch Sechser spielen. Identifikationsfigur auch in Fürth, weil er schon sehr lange dabei ist. und Haddadi auf der anderen Seite, ein Linksfuß, spielerisch sehr stark, ein guter Aufbauspieler, bringt auch sehr gute vertikale und diagonale Pässe. Auf der anderen Seite Probleme auch ja, eher im physischen Bereich, auch in der Handlungsschnelligkeit. Also das ist das, was ich in der Dreierkette erwarte. Davor wahrscheinlich auf den Sechsern ja, Max Christiansen, wenn er wieder fit ist. Das ist so der Fixpunkt im defensiven Mittelfeld, der auch dort organisiert. Und daneben wahrscheinlich Tobias Raschel, ja, eher ein offensiver, spielstarker Sechser, auch sehr gut ausgebildet bei Dortmund 2. Auf den Seiten, auf der sogenannten Schiene links, ja, Luca Itter oder alternativ Marco John. Beides Spieler, die nach vorne sehr, sehr stark sind, auch gute Flankenläufe bringen und gute Bälle vor die Box oder in die Box spielen. Und rechts, ja, bei der Veränderung, da erwarte ich eigentlich den erfahrenen Marco Meierhöfer, der die Seite bearbeiten soll, der sehr solide und mit seiner Erfahrung die Seite auch dicht machen soll. Ja, und dann haben wir vorne abschließend wahrscheinlich die drei Spieler, die auch in den letzten Wochen zum Einsatz gekommen sind. Zum einen der uns sehr gut bekannte Herr Gotha auf der Zehnerposition. Nach wie vor finde ich für Fürth der Ausnahmespieler. Nicht nur, weil er schon 7 Tore erzielt hat, sondern weil er eigentlich immer ja an allen gefährlichen Aktionen nach vorne dabei ist, Angriffe initiieren kann, auch selber zum Abschluss kommen kann. Also das ist jemand, ja, den man natürlich ausschalten muss und im Griff haben muss. Und vorne haben sie so ein unterschiedliches Duo. Zum einen Amindo Sieb, so eine hängende Spitze, kann auch Zehner spielen, sehr spielstark, spielintelligent, antizipiert gut die Räume, lauert auch in der Box, um immer wieder erste Bälle dann auch zum Abschluss zu bringen. Das ist der eine, und der Partner wird wahrscheinlich Ache sein. Das ist ein Spieler, der vor allem in die Tiefe zündet, der einen sehr guten Tiefgang hat und versuchen soll, insbesondere in Umschaltprozessen führt, ja, zu Torchancen zu bringen und auch möglichst Torerfolge zu generieren. Dann haben sie noch Green, dann haben sie noch Abiyama für die Offensive. Also da sind noch schon ein paar Jungs in der Hinterhand. Aber Zorniger hat bislang wirklich sehr auf diese Eingespieltheit, auch auf diese klaren Abläufe und diese Spieler gesetzt. Und ich denke, das wird er auch im Heimspiel gegen 96 tun.
Ja, okay. Alex, aber auch das wieder, du hast so viele positive Sachen bei Greuther Fürth herauskristallisiert und analysiert. Ich würde dich gerne bitten, auch mal kurz zu sagen, was glaubst du, wie wird 96 darauf reagieren? Wie muss 96 darauf reagieren? Und am Ende, was glaubst du, was am Ende, zu viel am Ende, auf der Anzeigetafel steht?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, dass für das Spiel von 96 einfach zwei Kernelemente wichtig sind. Natürlich, und darüber haben wir ja auch die ganze Zeit gesprochen, wird die Basis hinten in der Defensive stehen. Du musst natürlich im Idealfall zu Null spielen. Und das
warte kurz, Alex. Alex, ja. Kurze Nachfrage. Würdest du Julian Börner jetzt wieder zurückholen?
Ja, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich Börner auf jeden Fall in der Hierarchie der Gruppe, auch in der Kommunikation auf dem Platz, für sehr wichtig erachte. Ich denke, dass die beiden letzten Spiele auch gezeigt haben, dass es nicht an Börner gelegen hat, dass die Mannschaft bisher nicht erfolgreich gewesen ist. Ich denke immer in einer Achse von hinten nach vorne, und da hat man sicherlich Zieler im Tor, und hinten in der Viererkette sehe ich nach wie vor einen Börner, der das ausführen kann. Wir haben gesehen, dass er Fehler gemacht hat, keine Frage, das haben auch andere Spieler gemacht. Trotzdem, für mich ist er hinten der einzige Spieler, der in der Hierarchie und in der Kommunikation die Gruppe führen kann, und deshalb sehe ich ihn auf dem Platz.
Aber Alex, glaubst du, wir spielen mit Viererkette im nächsten Spiel?
Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Viererkette spielen, ja.
Okay.
Ich kann ja auch nur das sagen, so wie ich es sehe. Ich würde in ein 4-2-3-1 gehen, weil das am besten auch zu Fürth passt.
Haben wir letzte Woche schon gesagt, ne? Aber Leitl hört uns nicht, ja?
Naja, es war ja so, ich denke, das habt ihr ja auch schon vorher besprochen, dass 96 in den ersten 25, 30 Minuten unglaubliche Probleme im Zugriff hatte. dass dieses flache 4-4-2 nicht funktioniert hat. Magdeburg.
Na, wir haben es viel negativer ausgedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, Alex. Es wurde uns ja verkauft als 4-2-2-2. Kannst du uns das vielleicht dann doch nochmal kurz erklären, weil du es gerade ansprichst? Also, wir hatten eine Viererkette in der Defensive, wir hatten zwei defensive Sechser, wir hatten dann irgendwie zwei Achter oder Zehner und zwei Stürmer. Ich kannte das bisher so nicht und ich sehe da auch die Dreiecke nicht, die man normalerweise bildet, um dann auch den Ball gut rotieren zu lassen und den Ball schnell nach vorne zu bringen.
Ja, also grundsätzlich habe ich es so gesehen, wie gesagt, dass diese Viererkette und die beiden Sechser natürlich für die defensive Stabilität zuständig sein sollten und dass die vier Spieler davor, nämlich die beiden äußeren Mittelfeldspieler und die beiden Spitzen, den Aufbau von Magdeburg attackieren sollten. Das war, denke ich, der Grundgedanke. Das hat aber nicht funktioniert, weil sich Magdeburg auch immer wieder über den Sechser rausgelöst hat. Also Elf Hartley hat sich ja immer wieder aus der Dreierkette auf die Sechserposition gezogen, auch ein sehr gutes Wechselspiel gemacht mit Amara Kondé. Und so haben sie es immer wieder geschafft, Überzahl herzustellen und haben sich immer wieder über die Sechserposition rausgezogen. Und 96 hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Und dadurch ist auch diese Dominanz im Ballbesitzspiel gerade auch in den ersten 25, 30 Minuten entstanden. Danach ist es ein bisschen besser geworden in der Phase vor der Halbzeit, weil 96 dann angepasst hat. Dann haben sie Teuchert mehr in den gegnerischen Sechserraum gezogen. Und dann haben sie eine Phase gehabt, wo sie besseren Zugriff bekommen haben. Aber nach der Halbzeit sind dann auch wieder alte Muster entstanden. Bei dem ersten Gegentor hat man ja überhaupt keinen Zugriff bekommen. Da konnte sich Magdeburg auch von hinten rausspielen. Und dann ist dieser Angriff initiiert worden, der dann auch zum Gegentor geführt hat. Aber das waren so die Probleme, die zu erkennen waren. Und jetzt wieder auf Fürth bezogen, glaube ich, wenn du dieses 4-2-3-1 gegen diese Systematik spielst und auch es immer wieder schaffst, sie zielgerichtet in der Dreierkette und auch auf der gegnerischen Sechs zu attackieren, dann glaube ich, kannst du Fürth schon auch vor Probleme stellen. Weil aus meiner Sicht, es ist schon eine Mannschaft, die, wenn sie das Spiel gestalten muss von hinten raus, dass sie schon auch das ein oder andere Defizit aufweisen.
Okay, und vorne drin für dich auch Cedric Teuchert, obwohl er vielleicht eher so eine falsche Neun ist?
Ja, ich habe ja interessant auch gelauscht, eben als ihr darüber gesprochen habt. In diesem 4-2-3-1-System würde ich tatsächlich vorne in der Spitze mit Hendrik Weidand spielen und dahinter mit Nielsen.
Oh,
und über die Seiten würde ich mit zwei möglichst schnellen Spielern agieren. Warum? Zum einen denke ich, nochmal, 96 braucht diese Achse von hinten nach vorne. Sie brauchen auch in dieser Achse Typen, auch im physischen Bereich. Und sie brauchen aber auf den Seiten Tempo, weil die Dreierkette von Fürth, auch gerade mit Griesbeck und Haddadi, wenn sie spielen, da sind sie anfällig. Wenn du Ballgewinne hast und wenn du über diese Seiten, diese Außenspuren in die Tiefe kommen kannst und diese handlungslangsamen Innenverteidiger dort in Duelle müssen, dann kannst du sie darüber auf jeden Fall knacken. Und das ist für mich auch ein Schlüssel für das Spiel gegen Fürth. Und das andere noch vielleicht dazu, es wird momentan sehr viel über die Defensive gesprochen. Das ist natürlich auch die Basis, habe ich ja auch immer gesagt. Es ist wichtig, da die Fehlerquote zu minimieren und kompakt zu sein. Aber 96 muss einfach besser Fußball spielen und mit mehr Mut und Überzeugung auch von hinten heraus Fußball spielen. Man hat das gesehen, dass ein Aufsteiger wie Magdeburg nach Hannover kommt und seinen Stil durchzieht und durchbringt mit Fußball. Und mein Credo ist immer, je besser ich mit dem Ball Fußball spiele, desto mehr kontrolliere ich auch die Partie insgesamt und damit erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, mir Torchancen zu kreieren und Spiele auf meine Seite zu ziehen. Und deshalb sage ich, 96 muss von hinten heraus besser Fußball spielen. Für mich sind lange Bälle von Ron-Robert Zieler absolut keine Lösung, auch nicht von den Innenverteidigern, sondern sie müssen es schaffen, von hinten heraus Lösungen zu finden, auch möglicherweise gegen ein Pressing von Fürth. Ja, da muss ich das Pressing überspielen, über gute vertikale Lösungen. Und ich muss versuchen, vielmehr auch noch Bewegung ohne Ball herzustellen. Also mich anzubieten, auch den Mut zu haben, mich zu zeigen, den Ball zu fordern, um Überzahl herzustellen und dann in die nächste Zone vorzustoßen. Aber wenn du nur lange Bälle spielst, auch in Fürth, gegen diese Dreierkette von Fürth, keine Chance. Das ist meine Meinung. Und da muss 96 aus meiner Sicht viel mehr Mut in fußballerischen Lösungen haben. Sie haben auch gute Fußballer in den Reihen. Also muss man die Jungs jetzt auch bestärken und das einfordern, dass sie das tun und dass sie versuchen, dann über eine entsprechende Zielstrebigkeit nach vorne auch Chancen zu kreieren und Tore zu erzielen.
Absolut. Und jetzt das Ergebnis am Ende des Spiels?
Ich tippe tatsächlich auf ein Unentschieden, ein 1:1.
Okay, André, was sagst du?
Ja, der Alex sagt ja nur unentschieden und damit meinte er eigentlich, dass wir verlieren. Das hat er schon mal gemacht, den Trick vor 2 Wochen, glaube ich. Das habe ich genau durchschaut jetzt. Dementsprechend sage ich, wenn er 1:1 sagt, dass wir leider 1:0 verlieren.
Okay, und Chris, was hast du? Also unentschieden, Niederlage, sagst du jetzt Auswärtssieg?
Ich bin ja der, der gesagt hat, wir gewinnen von den nächsten 5 Spielen 4. Und mein Gedankenspiel damals war, dass wir in Fürth verlieren. Jetzt hat mich ja die Mannschaft in meiner Wahrsagerfähigkeit absolut im Stich gelassen. Und somit bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich sage, eine Niederlage in Fürth können wir uns gar nicht erlauben. Und somit hoffe ich, dass wir einen Punkt abkämpfen können. Und ich bin tatsächlich nach den Ausführungen von Alex sehr gespannt, mit welcher Aufstellung wir laufen. Damit habe ich so nicht gerechnet. Ja. Es klingt aber interessant. Vor allen Dingen für mich wäre dann bei einem 4-2-3-1 auf der rechten offensiven Seite natürlich Tadel eine verlockende Option.
Naja, Stolle wäre es nicht. Der ist ja abgeschoben zu U23, kommen wir gleich zu. Aber Chris, das war jetzt noch kein Ergebnistipp, wenn ich das sagen darf.
Nö, deswegen, nee, ich habe ja gesagt, ich hoffe, wir können ein Unentschieden abtrotzen. Ich bleibe auch
kein Ergebnis.
Einer Punkteteilung. 2:2.
Gut, und dann bin ich dann doch wieder der Mr. Optimismus, der sagt, dass wir das Spiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth für uns mit 2:0 Toren entscheiden werden. Alex, wir werden gleich wieder gucken, was so bei 96 vielleicht nicht ganz so gut läuft. Deswegen möchten wir dich entlassen. Du hast uns hervorragend geholfen. Das war eine wirklich wahnsinnige Analyse von Greuther Fürth. Du hast auch auf die provokanten Nachfragen noch geantwortet. Also ich bin sehr gespannt, was 96 daraus macht. Ich kann immer nur appellieren, dass Leitl oder die Spieler uns hören sollten, dann wüssten sie vielleicht besser, wie sie auf den Gegner reagieren sollen. Alex, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass du uns heute wieder mit deiner Analyse bereichert hast.
Ja, vielen Dank und auch euch noch einen schönen Abend und ja, hoffentlich ein erfolgreiches Wochenende.
Bis dahin. Ciao, Alex. Und liebe Hörerinnen, wir kommen gleich wieder und wollen nochmal sprechen, was so drumherum bei 96 gerade los ist. Es gab da so ein paar Meldungen über Gal und Dua, über Sebastian Stolze. Gucken wir drauf, gleich nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach Weit vor dem Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir haben gesprochen über Magdeburg, wir haben Alex Kiene gehört mit der Analyse zu der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und jetzt müssen wir gucken, na, 96 ist gerade wieder sehr interessant. Ist vielleicht nicht so auf dem Platz, aber neben dem Platz. Es gab ja diese leise und leichte Annäherung, André, von Gal und Dua über die Bild-Zeitung. Ich bin bereit. Ich stehe zur Verfügung. Wir wissen alle, Fabi Kunze fällt aus, ist gesperrt. Wir haben jetzt nicht ganz so viele Spieler, die das vielleicht besser können als Fabian Kunze. Also Gal und Dua, WM-Fahrer, in Katar gespielt, ein Jahr Stammspieler, hat sich angeboten über die Zeitung. André, muss man den dann nicht nehmen?
Also eigentlich ist das jetzt Quiz-Aufgabe, aber jetzt nehme ich ihm einfach den weg. Ich würde mal sagen, ist nicht so geil für ihn gelaufen, ne? Also, ich lege auch direkt noch einen nach. Er ist ja kein gebürtiger Hannoveraner. Aber was man ihm ja nur wirklich also ganz positiv anrechnen muss, ist, er hat sich mit der Geschichte Hannovers komplett auseinandergesetzt, ist super integriert und hat sich einen großen Hannoveraner zum Vorbild genommen. Er ist an den Zaun gegangen, hat daran gerüttelt und hat gesagt, da will ich rein. Da will ich rein. Und ganz ehrlich,
liebe Grüße, Gerd. Liebe Grüße, Gerd. Ja,
du erschaffen,
genau.
Oder?
Okay. Ja, ja, also, genau, hast du recht.
Ja, was ist ja denn da los? Was ist da los? Ja, Schmone Flachs.
Ja.
Es mag sein, dass man ihn abschieben möchte in die zweite Mannschaft. Okay, in Ordnung. Es mag sein, dass er jetzt vertragliche Gründe hat, spielerische Gründe hat oder persönliche Gründe hat. Das ist mir alles egal. Das kann man alles machen und von mir aus, da muss halt der Trainer oder eben auch die sportliche Leitung im Zweifel die Konsequenzen und die Verantwortung da übernehmen. Das mag ich mir nicht, da will ich mir nicht zu eigen machen und darüber richten. Aber was für eine bekloppte Schlammschlacht ist denn das aktuell, bitte schon wieder, was durch die Presse geistert?
Aber
peinlicher geht es nicht.
Okay, dann lassen wir das ganz kurz einmal auflösen. Also heute Morgen berichtet die Bild Hannover darüber, dass Gall und Dur, obwohl er ja, das haben wir dann auch heute in der Zeitung lesen dürfen, bei der U23 trainieren sollte, zum Profi-Training gekommen ist. Und Gall und Dua hat dann in die Blöcke der Journalisten diktiert, ich weiß nicht, was ich Böses getan habe. Es tut weh, was hier passiert. Ich habe WM gespielt, bei 96 immer alles gegeben. Es wird etwas Persönliches sein. Ich könnte heulen. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen kann und was nicht. Ich liebe diesen Club. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr. Ich liebe die Jungs. Sie sind meine Familie. Ich hatte gehofft, dass ich eine neue Chance bekomme und jetzt das. Nachher werde ich ins Gym gehen, wenn sie mich noch reinlassen. Also, Chris, Gall und Dua sagt ganz klar, bekundet seine Liebe zu Hannover 96. Was machen wir daraus?
Also erstmal freue ich mich darüber, dass ein Spieler, der noch nicht so lange mit diesem Verein verwurzelt zu sein scheint, bereits so innige Gefühle aufbringen kann. Familie ist ein großes Wort und natürlich könnte man sagen, okay, es ist ein gutes Recht, zum Zaun zu gehen, zum Training zu gehen, den Profis bei der Arbeit zuzugucken. Aber er muss ja damit rechnen, dass wenn er sich da auf der Fanseite zeigt, dass er zur aktuellen Situation befragt wird. Und wenn er sich dann so offen in die Medienlandschaft wendet, dann ist es halt schon ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das Ganze könnte vielleicht mit Hintergedanken gewesen sein, als er morgens losgefahren ist. Die Worte, die er wählt, sind natürlich sehr weit oben aufgehoben, sehr weit oben aufgehangen. Vor allen Dingen auch so dieser Abschluss von wegen, ich gehe jetzt zum Gym, wenn man mich reinlässt. Das natürlich ist der Zeitpunkt, wo dieser Ausschluss aus der Profimannschaft verkündet wird, genauso zu hinterfragen. Jetzt haben wir im defensiven Mittelfeld eine absolute erzwungene Vakanz, die wir auffüllen müssen irgendwie. Und natürlich wäre Gall und Dua eine Option gewesen, zumindest in der Medienlandschaft. Und entsteht so ein bisschen der Eindruck, als wenn man so durch diesen Ausschluss so dieses Thema frühzeitig beiseite schieben wollte, was auch nicht so ganz elegant ist. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos und ich glaube, dass da mehrere Parteien sich mal wieder absolut elegant verhalten haben, was so die Bewältigung eines Problems betrifft.
Ja, und Hannover 96 hat darauf auch reagiert. Markus Mann war quasi erzürnt. Ja, es ist so, also Gall und Dua, wie gesagt, sagt, ich bin immer da, ich liebe Hannover 96, ich wäre wirklich zur Verfügung gestanden. Er hat dann noch ergänzt, dass er das irgendwie per, ich weiß gar nicht, Nachricht bekommen hat vom Videoanalysten, dass er also gar nicht persönlich informiert wurde. Allerdings soll das nicht stimmen, sondern 96 stellt klar, dass Co-Trainer Lars Barlemann, der war mal Videoanalyst, ist es jetzt aber nicht mehr, bereits direkt nach dem Training, an dem er noch teilnehmen durfte, die Nachricht überbracht hatten, dass es abends dann per Nachricht nur noch die Ergänzung gab, dass die U23 eben 2 Stunden später trainiert. Markus Mann legt dann nach und sagt, es ist eine dreiste Inszenierung. Und was mit der Inszenierung erreicht werden soll, das ist offensichtlich, es geht nicht, dass er, in Klammern Gal und Dua, sich gegen das große Ganze stellt. Hannover 96 soll schon im April 22, also vor Beginn der neuen Saison, Gal und Dua gesagt haben, dass er kaum spielen werde, sich einen neuen Verein suchen soll. Im Sommer hätte er in die Schweiz wechseln können, das lehnte er ab. Im Winter hatte er ein Angebot eines türkischen Clubs, das lehnte er genauso ab. Und jetzt sind wir hier ganz ratlos. Also wir haben ein Problem, André, im defensiven Mittelfeld.
Da springe ich rein. Ja, aber das ist doch jetzt keine Überraschung, dass das abgelehnt wird. Wir haben ja
und das was daran, ist Angebot da, abgelehnt wird nee, oder was
Angebote,
abgelehnt wird?
Natürlich die Angebote, dass die abgelehnt worden sind. Wir haben uns ja vor der letzten Saison darüber unterhalten, über die Transferpolitik von Hannover 96. Wir waren hellauf begeistert, dass wir es geschafft haben, ablösefreie Spieler mit auslaufenden Verträgen in ihren Stammvereinen herauszulösen. Und natürlich, und das haben wir damals auch prognostiziert, haben wir das geschafft. Und das wurde ja von Konkurrenten auch beanstandet, weil wir vielleicht die Verträge etwas besser dotiert haben, als es andere Bewerber getan hätten. Und Galdur und Dua hatten einen laufenden Vertrag. Und der ist anscheinend so gut, dass er sagen kann, okay, ich muss hier nicht bei der ersten Meldung aus Basel oder aus Zürich und aus der Türkei sofort sagen, alles klar, dann gehe ich jetzt dahin. Ich kann auch noch das halbe Jahr warten. Also ganz ehrlich, es ist ein laufender Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Und das ist in dem Fall sein gutes Recht. Und ich glaube tatsächlich, dass es da von Seiten des Vereins, der Profiabteilung auch etwas negativ mitschwingt, dass er dieses Angebot damals nicht angenommen hat. Und dass das jetzt vielleicht auch eine Rolle spielen kann.
Okay, das also dann doch vielleicht etwas Persönliches. Aber worauf ich hinaus will, André, also wie gesagt, Gal und Dua sagt, er liebt 96, stand ja auch beim Auswärtsspiel in der letzten Saison beim FC St. Pauli, als er gesperrt war, stand da im Fanblock, zumindest 2 Minuten. War auch Stammspieler unter Jan Zimmermann, hat auch im ersten Saisonspiel in dieser Saison bei dem ersten FC Kaiserslautern begonnen. Da hat Leitl einen rot gefährdeten Sechser noch ausgewechselt. Was steckt denn dahinter? Also ich meine, klar, 96 hat ihm mitgeteilt, er kann nicht spielen, aber André, guck mir nochmal drauf. Also sie sagten, im April 22, also vor Beginn der Saison, hat man ihm gesagt, er wird nicht spielen. Im ersten Saisonspiel ist er in der Startelf. Also wie ernst kann man das nehmen und ist das wieder so eine Posse, wie wir sie erlebt haben mit Gary Zuber, mit Jan Schlaudraff, mit Bulut, mit Breitenreiter, wie sie alle heißen. Ist das wieder so eine Posse, dass man bei 96 einfach so auf so ein Abstellgleis gestellt wird und dann eben davon nicht mehr runterkommt?
Dass du deinen Blutsbruder Hansen jetzt nicht aufgezählt hast, verwundert mich. Aber,
we hear you. Martin, we hear you. Ja.
Nein, aber tatsächlich, ich teile Chris seine Meinung an dem Punkt. Die Fans sind immer die allerersten, die, wenn ein Spieler irgendwo hinwechselt, ihn als Judas bezeichnen, als geldgeil, als abtrüngig, als nicht loyal, bla bla bla. Jetzt haben wir mal einen Spieler, der da bleibt und seinen Vertrag erfüllen will, da ist es uns auch nicht recht. Also das finde ich alles ein bisschen schwierig. Ich finde es ebenso schwierig, vom Stil her, Angebote zu kolportieren. Also mal ganz ehrlich, was soll denn das? Also wenn er sagt, ich hätte nach Zürich gehen können, wollte ich nicht, ist das ja schön und gut und blöd, aber das wäre dann sein Problem. Das vom Verein durchzustechen, ist einfach kein schöner Stil. Und ihr kennt meine Meinung zu Markus Mann. Die ist nicht so Jubelperser-mäßig, wie es von anderen in den sozialen Medien zu lesen ist. Ich habe nichts gegen Markus Mann. Ich kritisiere auch nicht seine Arbeit im Sinne von, dass ich die schlecht finde. Aber Markus Mann muss auch mal so Sachte liefern. Und die Neuzugänge, die Markus Mann präsentiert, schlagen nicht ein. Das können wir mal unterm Strich
festhalten. Ganz kurz.
Markus Mann hat ihn geil und Dua geholt.
Genau. Er hat ihn geholt.
Mann. Genau. Ja, ist ein Mann. Genau. So. Ja. Und jetzt kann man sagen, ja gut, er hat nur für eine Saison übergangsweise gut, weil er schnell irgendeinen haben musste. Und deswegen haben sie in der nächsten Saison gesagt, du spielst nicht mehr, dann darf er halt keinen Zweijahresvertrag kriegen. So, damit geht's ja los. Gerade im Mittelfeld hat Markus Mann auch noch andere Spieler geholt. Jetzt hoffen wir, weil Louis Schaub aus Versehen den Ball auf den Kopf gekriegt hat, dass er jetzt da den Knoten geplatzt ist. Aber letztendlich, Louis Schaub, keine gute Leistung, keine gute Saison. Bis jetzt haben wir uns alle mehr erwartet. Besuschkow, gibt's den überhaupt noch? Spielt der noch? Ist er noch im Kader? Was ist da los? Den finde ich überhaupt nicht mehr wieder. Ja, das sind alles Mann-Männer und die müssen liefern. Und auch ein Maxi Bayer, für den er sich ja sehr, 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 sehr eingesetzt hat und den er ja ein zweites Jahr jetzt hier nach Hannover geholt hat und das ja auch medial als Riesenerfolg verkauft wurde, bleibt ja auch hinter den Erwartungen zurück. Also es passt einfach im Moment vieles nicht. Markus Mann ist, glaube ich, oder anders formuliert, ich soll der Letzte sein, der hier über Demut faselt und mal die Klappe halten. Aber ich finde schon, dass Markus Mann an dem Punkt Größe hätte zeigen können, indem er einfach mal nichts sagt. Und nochmal zu dem Sachverhalt. Also abgesehen davon, dass ich auch bei Chris bin, nochmal, ich bin nur noch bei Chris heute, dass er natürlich da ein bisschen die Worte hochhängt, um das ein bisschen den Fans auch zu schmeicheln. Aber er hat doch bitteschön das Recht, seine Mannschaft beim Training zu besuchen oder sogar beim Training anwesend zu sein. Dass er nicht mittrainiert, ist eine andere Geschichte. Aber hat er denn da jetzt Hausverbot oder was soll denn der Quatsch?
Genau.
Das ist doch komplett albern.
Ja, aber wenn er danach da nicht
nachkommt und so.
Ja. Genau, da muss ich ergänzen, es wurde nämlich vom Club noch in Frage gestellt, was macht überhaupt Gal Ndua beim Profitraining? Was stellt der sich da so provokativ an den Zaun? Darauf spielst du an.
Ja, lass ihn doch rein. Ja, dann sollen sie ihn reinlassen und dann auf die Bank da setzen, neben irgendeinem Physio oder so, was weiß ich. Aber der Punkt ist, dass er da ist, ist erstmal aus meiner Sicht legitim. Dass er natürlich auch ein Interesse hat, ist aber ebenfalls legitim. Ich erkenne da weder ein ganz großes Problem, ich erkenne da weder eine Notwendigkeit für Markus Mann zu reagieren und auch das Zitat, was du ja gesagt hast, es ist ja ganz offensichtlich, was diese Inszenierung erreichen soll. Ja, dann benenn doch mal Ross und Reiter. Was will er denn da inszenieren und was will er denn erreichen? Er ist abgeschoben an die U23. Was soll er denn noch erreichen wollen? Es ist ja nicht so, nur weil er am Zaun steht, dass er auf einmal leid ist. Ach, guck mal, den kenne ich doch. Der, hier, du, zieh dir Schuhe an, komm ab auf den Platz und dann kannst du nächste Woche spielen. Also jetzt mal ehrlich. Also, nee, ich bin damit nicht zufrieden über die Kommunikation. Das bin ich aber öfter nicht bei Hannover 96. Ich bin nicht zufrieden mit Markus Mann an der Stelle. Und Gael Ndua hat jedes Recht, dort zu sein, wenn er aber natürlich auch seiner Pflicht nachkommt und beim Training von Stendel eben auch anwesend ist. Ja?
Aber okay, Chris, wir hatten so einen ähnlichen Fall schon mal mit Salif Sané. Salif Sané bei den Profis ja auch hoch geschätzt, bei den Fans heiß geliebt irgendwie. Und auch Salif Sané musste sich dann irgendwann in der U23 einfinden und hat sich das dann auch zu eigen gemacht und hat da auch gespielt. Also ist Salif Sané vielleicht so ein Gegenbeispiel, dass du die Rolle auch annehmen musst, um dann wieder bei den Profis eine Chance zu haben? Also muss man es dann doch Gal Ndua vorwerfen? Du hast gesagt, sehr pathetische Worte, sehr hochgehangen und so weiter. Also wer ist da jetzt der Böse und wer ist der Gute? Oder kann man das überhaupt gar nicht sagen?
Nö, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite kommt Ndua da schon hin, weil er weiß, dass er interviewt werden wird. Und das ist durchaus provokant. Aber wie André sagt, es ist ein gutes Recht. Den Vergleich zu Sané würde ich so nicht stehen lassen wollen. Der Spieler war damals deutlich jünger, hatte oder seine Verfehlungen, sag ich mal, die er hatte, waren wahrscheinlich eher altersbegründet. Und Ndua ist ein Spieler, den ich jetzt hier durchaus mal als Wandervogel bezeichnen möchte, der also durchaus weiß, dass wenn man auch mal sich in einem Verein die Finger verbrennt, dass das dann noch nicht das Ende der Reise sein muss, dass man durchaus immer wieder neue Stationen findet, wo man beschäftigt werden kann und werden wird. Bei Sané war es ja eher so der Fall, dass er in seinem, ich sage jetzt mal, jugendlichen Leichtsinn sich hat schleifen lassen. Ich mochte den schon sehr, sehr früh, war dann sehr enttäuscht, als er den Weg zu den Amateuren machen musste. Habe mich umso mehr gefreut, dass er dann den Weg zurück in die Profiabteilung geschafft hat und die Leistung dann abrufen konnte, die ihn dann letztendlich auch zu dem für uns sehr schmerzhaften Verlust haben werden lassen, als er dann den Verein verlassen hat. Also da möchte ich nicht, dass wir da sagen, genau das hatten wir schon mal.
Okay, also wo ist der Unterschied?
Zu dem, was Chris gerade sagt.
Ja.
Ich will ganz kurz darf, und zwar, was ich an der Stelle nicht in Ordnung finde, das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen. Wir hatten die Diskussion vorhin schon hauch angerissen, von wegen, er hat Vertrag und so weiter. Es kommt so ein bisschen durch, so nach dem Motto, er kostet uns Geld, weil er eben seinen Vertrag aussitzt und er hätte ja weggehen können und das wäre eigentlich viel schöner gewesen, da hätten wir auch ein bisschen Geld gespart. Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass Gael Ndua durch seine WM-Einsätze für Kamerun Da gibt es irgendwie so einen FIFA-Pot. Hat der Hannover 96, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, 113.000 Euro eingespielt. Ja, also ich finde es nicht in Ordnung, das sehr, sehr einseitig auf die Geldschiene zu schieben und den Spieler da als ein bisschen geldgierig hinzustellen. Er erfüllt seine vertragliche Pflicht. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und er hat uns noch ein Weihnachtsgeld eingebracht. Also ich finde, das könnte man an der Stelle wirklich anders lösen. Ich finde,
sogar, das
muss man anders lösen.
André, was mich auch stört, ist tatsächlich die Polemik, die in dem ein oder anderen Presseartikel ja nun mal regelmäßig auftaucht. Und was ich mich dann frage, ist, wenn es heißt, Herr Ondua taucht auf mit zwei russisch sprechenden Begleitern, ob da dann auch gezielt darauf hingewiesen wird, mit dem festen Wissen, dass wir nun mal momentan in schwierigen Zeiten leben, mit einem
ja.
schlimmen Krieg.
Ja. Und Aber Chris, warte mal.
Ja, kann also, sein, dass ich dann das ja, zu feinfühlig also wahrnehme.
Er lebt ja schon erlebte sehr viele Jahre in Russland, spricht Russisch dann auch perfekt und vielleicht spricht er Russisch besser als...
Ja, also, aber wenn er mit zwei Deutschsprachigen aufgetaucht wäre, dann hätte das doch auch keinen Schwanz.
Die aber nicht übersetzen können. Die hätten ja nicht übersetzen können. Ja, also sie müssen russischsprachig sein, damit sie übersetzen können. Ja, so kann man es auch sehen.
Ja, aber okay.
Dann, egal, und du warst nicht der Einzige, der jetzt endgültig abgeschoben zu U23 ist, wobei man sagt ja offiziell, ist es nur bis Sonntag, damit sich die Mannschaft auf Fürth vorbereiten kann. Alex hat uns erklärt, dass man sich darauf vorbereiten muss. Stolle, Sebastian Stolze, liebe Grüße an der Stelle an Regionspräsident Steffen Krach, einer seiner Lieblingsspieler. Auch Sebastian Stolze darf sich bis Sonntag bei der U23 aufhalten. Da liest man aber gar nichts drüber. Also Stolle äußert sich nicht, 96 muss nicht reagieren. André, ist es dann vielleicht doch nur so eine mediale Geschichte, die Gael für sich nutzen möchte?
Alex hat vorhin bei seiner Analyse, glaube ich, was richtig Gutes gesagt. Zumindest sehe ich es auch so und dann muss es ja gut sein. Und zwar hat er ja gesagt, dass es jetzt, die Mannschaft hat Qualität, ja, aber es braucht jetzt eben auch mal jemand, der diese Qualität einfordert und die Mannschaft muss die jetzt eben auch mal auf den Platz so langsam bringen. Und zur Qualität gehört neben dem feinen Fußballfüßchen, was ja eigentlich alle irgendwie haben, die da im Profifußball rumlaufen, ich meine, die sind alle in der Lage, gegen Ball zu treten, gehört ja vielleicht auch ein bisschen Wille, ein bisschen intrinsische Motivation und so weiter und so fort. Und da verstehe ich nicht in der aktuellen Situation, insbesondere auf den beiden Positionen, und du haben wir gerade besprochen, jetzt aber auch mit Stolze, warum wir nicht diese Leute im Training lassen, wenn die wirklich brennen und sich, ich sag mal, in das Schaufenster spielen wollen, sollte man ihnen doch die Chance geben, weil sie damit ja möglicherweise andere auch wieder motivieren und mit sich ziehen. Und gut, wenn es dann nicht von der Qualität her für einen Startelf-Einsatz reicht, dann setzt man es halt auf die Bank. Oder wenn das eben auch nicht reicht, dann eben nicht. Aber dieses immer in die U23 abschieben, das klingt für mich einfach so nach Straflager, jetzt will ich hier nicht noch ein Russland-Beispiel bringen, weil Chris aus meiner Sicht zu Recht auf diesen sprachlichen Fauxpas hingewiesen hat. Aber das ist ja wie Gulag, Straflager, irgend sowas. U23 für so einen Profispieler. Und das verstehe ich einfach nicht. Also, Alex, müssen wir mal in einer ruhigen Minute, wenn wir mal in der Off-Season sind, mal fragen, so ein paar allgemeine Trainerfragen, jetzt nicht so spezifische, aber das würde mich mal interessieren. Was bringt es einem denn, einen Spieler, der für den Profikader geplant ist und der auch ins Kontingent zählt, in die U23 abzuschieben, außer er hat sich disziplinarisch was zu Schulden kommen lassen? Also,
okay.
Aber
ja, aber halten wir fest, also sportlich läuft es nicht ganz so rund, das haben wir besprochen. Und jetzt läuft es auch nicht ganz so rund drumherum. Ich denke, es hängt viel von ab, von dem Spiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Danach haben wir Hansa Rostock, wir haben dann auch das Derby. Also da sind schon interessante Wochen, die wir hier gerade in Hannover vor der Brust haben. Warten wir mal ab, was daraus resultiert und was daraus entsteht. Ich hoffe natürlich immer, dass 96 irgendwie positiv daraus hervorgeht. Wir hatten heute auch eine Tabelle, die 90min.com gepostet hat, nämlich wie eine künstliche Intelligenz die restliche Saisonverlauf tippt und da kommt 96 auf Platz 10. André, du hast gesagt, das ist für dich schon, das wird so nehmen. Ja, du hast nur Sorge, es geht schlechter, oder?
Ich würde tatsächlich sofort Platz 10 nehmen, das wäre völlig in Ordnung, ohne Probleme nach oben und nach unten. Und künstliche Intelligenz, wer möchte ich sein, dem zu widersprechen? Ich bin ja nur humane Intelligenz. Wenn ich an künstliche Intelligenz denke und ja, an human. Siri, ja. meine ich aber zu glauben, dass ich manchmal auch noch Vorteile habe, nicht immer und überall, aber gut, okay. Dennoch möchte ich eins ganz deutlich sagen, und das ist jetzt vielleicht etwas, was jetzt ein bisschen Staub aufwirbelt. Ich prophezei jetzt hier auch mal was, normalerweise ist ja Chris unser Orakel. Oh, wenn unser Trainer mit weniger als 4 Punkten ins Derby geht, wird er nicht unser Trainer mehr sein. Und ich glaube wirklich, dass die Luft, nicht, dass ich das gut finde oder dass das der richtige Schritt wäre, darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, dass wenn unser Trainer keinen Sieg aus den nächsten beiden Spielen holt, dass es dann schon gewesen sein könnte, sollte, müsste vielleicht sogar.
Ja, ich also glaube, das Derby kriegt er noch. Also ja, du lässt, glaube ich, keinen neuen Trainer gleich in Braunschweig antreten. Aber neuer Trainer ist so weit weg. Halten wir fest, sportlich läuft es nicht rund gegen Magdeburg. Das war wieder mal eine Offenbarung, eine der vielen in der Rückrunde. Halten wir fest, das Fürth nicht leicht zu knacken sein wird. Das hat uns Alex beschrieben. Und halten wir auch fest, dass das, was gerade so um 96 herum passiert mit Sebastian Stolze und vor allem aber auch mit Gall und Duar, medial sehr aufgebauscht zwar, aber dennoch mit einem kleinen faden Beigeschmack bleibt bei uns, zumindest so wirkt. Hoffen wir trotzdem auf ein erfolgreiches Spiel bei der Spielfahrt und Greuther Fürth. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern, oder wir wünschen allen Auswärtsfahrern, die den Weg nach Fürth mitgehen, eine gute Fahrt, ein erfolgreiches Spiel, bringt 3 Punkte mit. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.